Ja, ganz ungewohnt, dass wir gleich in die Predigt starten und erst nachher noch ein bisschen Zeit haben zum in Gottes Gegenwart treten. Aber wir haben gedacht, es ist eigentlich schön, wenn wir inhaltlich über die Gegenwart Gottes reden, da danach dann auch in der Tiefe das erleben zu können. Gegenwart Gottes ist so das Predigtthema der nächsten paar Male und wir wollen heute ganz stark mal beim Alten Testament bleiben und dann uns so langsam durch die Bibel durcharbeiten. Und mit dem Alten Testament haben wir natürlich einen großen Brocken auch vor uns. Und für mich war das total spannend, mal dieses gesamte Alte Testament unter dieser Überschrift mal anzugucken, Gegenwart Gottes, und tatsächlich zu merken, dass im Alten Testament das ein viel, viel größeres Thema ist, als ich das irgendwie so bisher wahrgenommen habe. Ich habe immer so wahrgenommen, im Alten Testament geht es mehr oder weniger um das Gebot. Also am Anfang dauert es eine Weile, bis das Gebot kommt, so, und dann ist es da und dann fallen sie ab und dann halten sie es wieder, dann fallen sie ab und dann halten sie es wieder und fallen sie ab und dann halten sie es wieder, das geht immer hin und her. So, und am Schluss ist alles irgendwie wieder gut oder nicht gut, man weiß es nicht so ganz genau. Es endet irgendwie so ein bisschen offen. Ja, und dann kommt dann Jesus und dann bang und dann ist alles gut. So, aber irgendwie war das immer so mein Blick auf das Alte Testament. Und ich habe tatsächlich gelernt, dass das Alte Testament dieses Thema Gegenwart Gottes so fast als eine organisierende Mitte hat. Ich möchte euch da gerne mit reinnehmen und wir starten natürlich ganz am Anfang, im Garten Eden. Es sind drei Punkte, die ich total interessant finde. Das erste, dass es im Garten Eden so diese Beschreibung gibt, dass Gott am Abend in den Garten Eden kommt und mit dem Adam und der Eva einfach ein bisschen Zeit verbringen möchte. So fängt es an. Ja? Und dann stellt Gott fest, die sind ja fort, die sind ja nicht mehr da. Und dann sagt er, Adam! Ja, und dann wisst ihr, warum der nicht da ist. Ja, der hat sich versteckt mit seiner Frau. Die haben Pflanzen gefunden, mit denen sie sich bedecken können und so, weil dieser Sündenfall passiert ist. Aber das eigentliche Bild, das, was Gott eigentlich möchte mit diesem Garten Eden, ist nicht bebauen und bewahren, das auch. Ja, so, die sollen auch was tun. Aber das eigentliche Ziel ist, dass Gott zusammen mit dem Mensch in diesem Garten sein kann. Das zweite, was mir aufgefallen ist, heißt, dass der Mensch zum Bild Gottes geschaffen worden ist. Und das ist total interessant, dieses Wort Bild, das da verwendet wird, wird auch in einem Baalstempel verwendet, für das Baals-Götterbild. Ja, ihr wisst es, in so einem antiken Tempel, ich habe hier mal ein Bildchen reingemacht, da ist vorne so ein Götterbild oder Götterstatue und das, was da steht, da vorne dieser Typ, der da sitzt oder thront oder whatever, das ist ein Bild Gottes. Das heißt, wenn man das im Alten, wenn die Menschen das damals gelesen haben, dass der Mensch zum Bild Gottes geschaffen ist, dann dachten die an sowas. Das heißt, jeder Mensch ist eigentlich ein Bild Gottes und repräsentiert Gott, so wie Leute in den Tempel gehen und dann gucken die, ja, wie sieht denn Gott aus? Ja, wie ist denn Gott? Ja, guck hin, da siehst du ihn. Und so sind wir geschaffen, dass Gott in uns sichtbar wird. Wir sind ein Gottesbild. Und eigentlich ist der Garten Eden nichts anderes als ein gigantischer Tempel, wo Bilder Gottes stehen, wo man erkennen kann, wer Gott ist und wie Gott ist. Total spannend, dass da dieses Thema so präsent ist. Und was ich noch richtig, richtig spannend finde, ist, dass diese Geschichte mit der Rippe, ja, also dass die Frau aus der Rippe, ich habe das nie verstanden, diese Geschichte. Never ever. Und es wird dann noch fast noch mal spannender, das Wörtchen für Rippe, das da steht, Zela, wird nur an dieser Stelle für Rippe verwendet. Das bedeutet eigentlich gar nicht, also wenn man das im Alten Testament sieht, da heißt es zum Beispiel, da wird von der Bundeslade geredet, die hat so eine Seitenwand. Oder vom Tempel, der hat so eine Seitenwand. Das ist dann keine Rippe, sondern das ist die Wand der Bundeslade. Die Wand des Tempels. Da taucht dieses Wort auf. Also in der Beschreibung der Bundeslade taucht dieses Wort auf. Könnte das nicht sein, dass damit uns etwas deutlich gemacht werden soll, dass wir eigentlich ein Tempel sind? Wir sind ein Tempel. Unser Leib ist ein Tempel. Jetzt weiß ich auch, wo der Paulus diesen Gedanken her hat. Da schreibt es mal. Wisst ihr nicht, sagt er, wisst ihr nicht, im Sinne von, das weiß ja wohl jeder, wisst ihr nicht, dass euer Leib ein Tempel des Heiligen Geistes ist? Woher hat der Paulus das? Der hat die Genesis gelesen. Die Seitenwand des Tempels ist die Rippe. Ihr seid ein Tempel. Total spannend, diesen Blick auf die Schöpfung mal zu haben und zu merken, was sich Gott eigentlich dabei gedacht hat, als er die Menschen, als er die Welt geschaffen hat. Letztlich die Welt nichts anderes als ein gigantischer Tempel, in dem Gott und Mensch zusammenkommen und in Gott sich sichtbar macht durch die Menschen und sogar in den Menschen wohnt. Eine unglaubliche, unglaubliche Sicht auf das, wie Welt eigentlich sein soll. Und dann habe ich das ja schon gesagt, dann ist diese Gegenwart Gottes zerbrochen. In der Genesis heißt es, dass ein Engel vor dem Garten steht. Zugang verweigert. Zugang nicht mehr möglich. Diese Gemeinschaft zwischen Gott und Mensch, sie ist in einer endgültigen Weise zerbrochen. Und es ist total spannend, dann mal zu sagen, okay, warum machst du nicht weiter? Sorry. Will nicht mehr. Kannst du das zweite Bild? Ah, jetzt. Immerhin. Nee, funktioniert nicht mehr. Kannst du das zweite Bild einblenden? Das mit der, von den Erzvätern bis Mose. Ah, wunderbar. Sehr cool. Ja, also diese Gemeinschaft, die Gott in der Schöpfung sich gedacht hat, die ist dann zerbrochen. Und letztlich ist dann die Geschichte des Alten Testaments, wenn man sich die ganzen Geschichten liest, eigentlich geht es immer wieder darum, wie diese Gegenwart Gottes wieder sich ereignen kann. Also das, was verloren gegangen ist, soll wieder hergestellt werden. Das ist das große Ziel, das im Alten Testament ist. Und dann haben wir zum Beispiel bei den Erzvätern, ihr kennt die Geschichte, wo der Jakob ist abgehauen, furchtbare, hat seinen Bruder betrogen, so, und dann kommt er nach Bethel und stellt da fest, boah, hier ist Gott gegenwärtig. Deswegen nennt er diesen Ort Bethel, Haus Gottes. Immer wieder kommen solche Momente, an denen Gott den Erzvätern begegnet. Dann natürlich Mose. Alles dreht sich in diesen Mose-Geschichten darum, dass Gott zu den Menschen kommt. Es beginnt schon mit der Offenbarung des Namens, dann wird der Bau der Stiftshütte und so weiter. Also da entscheidend, es geht um die Gegenwart Gottes. Und als das Volk dann sich versündigt, sagt Gott, okay, ich schenke euch euer Land, ich schicke einen Engel voraus, der macht alle platt und dann kriegt ihr euer Land. Und der Mose sagt, will ich nicht, ich will dich haben, ich will deine Gegenwart haben. Ganze Geschichte von Mose dreht sich um die Gegenwart Gottes und er war ein Mensch, der in dieser Gegenwart Gottes in besonderer Weise lebte. Es wird berichtet, dass wenn er in der Stiftshütte war, dass dann sein Angesicht geleuchtet hat. Und dann die Geschichte von David und Salomo, das ist die Geschichte zunächst mal des Bau des Tempels. Ein ganz großer Einschnitt ist, als der Tempel gebaut wird, als Salomo dann betet, dass Gott sich hier in diesem Tempel zeigt, dass er hört, dass er dass er da ist, dass das der Ort der Gottesbegegnung ist. Und dann weiter bei den Propheten, dann ist der Prophet Hesekiel, der sieht, dass die Gegenwart Gottes aus dem Tempel auszieht und nach Babylon geht. Das Volk war verschleppt nach Babylon und die Gegenwart Gottes geht mit seinem Volk mit nach Babylon. Später kommt sie wieder zurück in den Tempel und die ganz viele Prophetien beschreiben eigentlich das, dass Gott kommt, dass Gott sichtbar wird, dass Gott in die Welt kommt, dass Gott wieder Neues hervorbringt. Ich fand es total interessant, dass man eigentlich die gesamte Geschichte des Alten Testaments an diesem einen Punkt konzentrieren kann. Es geht immer darum, dass Gott mit seinem Volk zusammen ist. Das funktioniert wieder nicht. Keine Ahnung. Habt ihr die Präsentation hinten? Ah ja, sehr gut. Sehr cool, danke. Jetzt muss ich hier noch kurz meine Übersicht wieder richtig hinmachen, dass ich auch weiß, wo ich bin. So, okay. Und in dieser Geschichte wird deutlich, dass dieser, kann man sagen, Brückenkopf der Gegenwart Gottes, ja vorher die ganze Schöpfung erfüllt von der Gegenwart Gottes, dass dieser kleine Ort des Tempels erstmal entsteht, wie so ein kleiner Brückenkopf, wie so ein kleiner Raum, in dem Gott schon mal da ist. Und dann wird aber deutlich, dass dieser Raum extrem fragil und gefährdet ist. Ja, erste Geschichte bis zum Bau des Tempels, die ganzen Wirrungen und Irrungen, bis das alles zustande kam, bis da in Jerusalem dieser Tempel gebaut worden konnte, bis Gott sich zeigt. Und dann denkt man sich eigentlich, hurra, die Geschichte ist zu Ende, die haben es geschafft, endlich der Tempel ist da. Und dann geht es weiter. Das ist fragil, es ist immer wieder umkämpft und es ist extrem gefährdet. Was gefährdet eigentlich? Äußere Feinde, natürlich. Dann kamen später die Assyrer und die Babylonier, die haben dann irgendwann den Tempel kaputt gemacht und. Ständig war irgendwie Krieg. Äußere Feinde und natürlich aber auch innere Dinge, wie zum Beispiel Götzendienst. Die Länder und die Völker, die um das Volk Israel herum waren, die hatten andere Götter, ein anderes Verständnis von Gott. Bei denen ging es darum, dem Gott irgendwas zu machen, also dem Gott irgendwas zu schenken. Und wenn man richtig das gemacht hat, dann gibt der Gott einem wieder was zurück. Also da war der Glaube, im ganzen Land war der Glaube so eine Art Tauschgeschäft. Mach das, kriegst du was. Gibst du nichts, kriegst du auch nichts. So haben sie sich alle Gott vorgestellt. Und ich glaube, das ist was total Menschliches, weil das jeder von uns ja schon im Kindergarten lernt. Bist du nett zu deinen Freunden? Sind die nett zu dir? Ja? Bist du nett zu deinem Lehrer? Ist der nett zu dir? Bist du nett zu deinem Chef? Ist er nett zu dir? Ja, das lernen wir. Meine Oma hat mir beigebracht, wie man in den Wald hineinschreit, so halt es heraus. Ich weiß nicht, ob ihr diesen Spruch kennt. Das ist das Verständnis, das das ganze Umwelt hatte. So ist Gott. Du musst ihm was geben und dann gibt er dir was. Du musst ihm was opfern, dann gibt er dir was. Und in Israel war es eben anders. Gott kommt mit seiner Gegenwart und öffnet einen Raum, in dem Menschen ihm begegnen können. Und er macht es nicht, weil er irgendwas von den Menschen will, sondern weil es seine Sehnsucht ist, bei den Menschen zu sein. Aber ihr merkt, dieses Denken, das alle anderen Völker hatten und so logisch ist, hat das Volk Israel ständig eingeholt. Und sie haben gemeint, sie müssten eben auch opfern. Und wenn der eigene Gott, weiß man ja nicht so genau, ob das bei dem funktioniert, dann guckt man halt den Nächsten auch noch an. Ja, und dann ist es ja doch viel besser, du hast 5 Götter, denen du was opferst, weil dann kannst du auch von 5 Göttern was kriegen. Ja, wenn 2 nichts taugen, dann ist es ja nicht schlimm, dann hast du immer noch 3. So war ein Denken. Ethische Sachen, ethische Verfehlungen. Es gibt Zeiten, da waren einfach die Reichen reich und haben dafür gesorgt, dass sie noch reicher werden. Und die Armen waren arm und mussten sich teilweise in Sklaverei verkaufen. Das war etwas, was im Volk Israel normal war. Zumindest zu manchen Zeiten. Und die Propheten haben da dagegen gewettert. Und sie haben nicht deswegen gewettert, weil sie sagen, das ist schlecht, weil der Arme arm ist und der Reiche reich. Das war gar nicht so, das ist ja der Punkt. Der Punkt war, Gott wohnt in eurer Mitte. Und Gott sieht und ehrt jeden Einzelnen. Und dann könnt ihr nicht so miteinander umgehen. Wenn Gott in eurer Mitte ist, dann ist jeder wichtig. Dann hat jeder im Volk seinen Platz. Und wenn ihr das nicht beachtet, dann verliert ihr diese Gegenwart Gottes. Oder ihr erlebt, dass Gott Dinge schwierig macht. Dass Feinde zum Beispiel kommen. Und auf einmal merkt man, es geht bei diesen Geboten, bei den Propheten gar nicht um das richtige Handeln an sich, sondern es geht darum, dass in Jerusalem Gott wohnt. Und bitteschön, dann verhaltet euch so. Und wenn nicht, dann wird es gefährlich. Für euch? Weil wenn Gott geht, oder, und da kommt dann dieser Satz, wütend wird, dann wird er nicht wütend, weil er halt irgendwie eine boshafte Wesenszug in sich hat, sondern er wird wütend, weil er merkt, wie sein Recht und seine Menschen, die er liebt, mit Füßen getreten werden. Das ist die Wut eines Vaters über das, dass sein Kind misshandelt wird von anderen. Und ganz oft waren es die Menschen, die gesagt haben, ach, das können wir selber. Gott wohnt in uns, das ist ganz nett, dass Gott da bei uns ist, aber für die Verteidigung, für die Sicherheit, da müssen wir selber sorgen. Ja, stehendes Heer, viele Soldaten, professionelle Armee, damit kriegen wir das alles hin, halten uns die Feinde vom Leib. Brauchen wir nicht beten, brauchen wir nicht, Gott brauchen wir eigentlich auch nicht. Wir können das selber. Auch das hat man oft gedacht. Und da ist auch, Gott ist da und die Menschen sagen, wir brauchen dich nicht. Wir kriegen das alles selber hin. Das ist vollkommen irrelevant. Das ist nette Dekoration. Die wirklich wichtigen Sachen, die entscheiden wir. Der König und seine Berater. Und wir merken, es ist gar nicht so weit weg, die ganze Geschichte von uns. Damit die Gegenwart Gottes bleiben kann, zeigen wir die nächste Folie. Damit die Gegenwart Gottes bleiben kann, hat Gott dem Volk die Tora gegeben, das Gesetz. Das Gesetz ist eigentlich dafür da, den Rahmen zu schaffen, dass die Gegenwart Gottes im Volk sein kann. Wenn man so versucht, mal zu quantifizieren, also 45% etwa der 5 Bücher Mose, also dessen, was man eigentlich die Tora nennt, sind Geschichten, ja, von Mose und so. Interessant, 35% sind rituelle Vorschriften. Da wird dann genau beschrieben, wie der Tempel aussieht. Da wird genau beschrieben, wie die Klamotten vom Hohenpriester aussehen und so. Und wir denken immer, das ist das, was wir gar nicht brauchen. Ich weiß nicht, wie oft ihr das lest, das finden wir alle total Quatsch. Ja? Aber damals war das richtig wichtig. 35%, ein Drittel der Tora sind diese Sachen. Warum? Weil der Tempel der Gegenwart, der Ort der Gegenwart Gottes ist und weil es wichtig ist, dass Gott in diesem Tempel wirklich wohnen kann. Er muss hier sich wohlfühlen, er muss hier beheimatet sein und deswegen wollen wir das ganz genau so einrichten, wie das sein soll, dass er hier sein kann. Und er hat uns dieses gegeben, er hat uns gesagt, so und so und so sollt ihr den Rahmen schaffen, so sollt ihr den Tempel bauen, dass ich da hineinkommen kann und da drin wohnen kann. Merkt, wie wichtig das damals war. Und interessant, nur 20% sind dann die ethischen Gebote. Das ist relativ wenig eigentlich. Wenn wir denken, ja, Altes Testament, so wichtig, hat die Gebote halt. Ja. Nur 20%. Das ist eigentlich nicht so super viel. Und die sind nicht deswegen da, dass man sagt, jetzt benehmt euch halt, sondern die sind deshalb da, weil eben zur Gegenwart Gottes immer auch eine bestimmte Ethik gehört. Ich kann in der Gegenwart Gottes nicht leben, wie ich will. Also kann ich schon, aber dann ist er halt wieder weg. Sondern wenn ich möchte, dass er da ist, dann heißt es auch, verhalte dich so. Er kommt aus Gnade, Barmherzigkeit, Liebe, will mit dir zusammen sein. Aber dann haben wir schon auch die Möglichkeit, uns entsprechend zu verhalten. Und deswegen sind die Gebote da. Machen wir weiter. Nächste Folie. Ich habe dann mal geguckt, wie es denn mit den anderen Texten des Alten Testaments. Geschichten haben wir ja vorher gehabt. Das ist eigentlich durchgehend eine Geschichte um diesen Brückenkopf der Gegenwart Gottes, wie das funktioniert oder nicht funktioniert, was da an Gefahren und Irrungen und Wirrungen kommt. Gebote habe ich auch gerade gehabt. Definieren einen konkreten Raum, in dem ein heiliger Gott unter fehlerhaften Menschen gegenwärtig sein kann. Und dann, interessant, die Psalmen, das dickste Buch der Bibel, 150 Psalmen, sie drehen sich immer um die Gegenwart Gottes. Der Ort, an dem die Psalmen gebetet wurden, geschrieben wurden, war der Tempel. Und ohne den Tempel gäbe es die Psalmen nicht. Und die ganzen Weisheitsliteratur, Sprüche 1, Vers 7, das Motto der Weisheit, die Furcht des Herrn ist der Anfang der Erkenntnis. Furcht, Gottesfurcht, Ehrfurcht, wo entspringt Ehrfurcht? Sie entspringt da, wo ich vor Gott stehe und in seiner Gegenwart bin. Da verstehe ich, wer er ist. Das heißt, die Geschichtsbücher, die Gebote, die Gebete, die Weisheit und die Propheten, all das geht immer darum, wie kann es sein, dass der heilige Gott in unserer Mitte ist. Und die Psalmen spiegeln das dann auch wieder, was Menschen erleben in der Gegenwart Gottes. Sie sprechen von Heil, von Frieden, von Segen, von Geborgenheit, von Rettung, von Heilung. All das geschieht da, wo Gott gegenwärtig ist. Das heißt, man kann eigentlich das ganze Alte Testament in diesem Thema gebündelt sehen. Und das war für mich so mal so ein, oh, so wichtig ist das. Es ist nicht nur so ein Randding, sondern es ist eigentlich das Zentrum, von dem aus alles sich organisiert. Das ist die Frage, die hinterm Alten Testament steht. Wie kann es wieder sein, dass Gott und Menschen zusammenkommen? Wie geht es? Und dann kann man natürlich sagen, ja, es war der Tempel. Aber wenn man dann die Propheten anschaut, wir kommen zur nächsten Folie. Wenn man dann die Propheten anschaut und die prophetischen Visionen liest, dann stellt man fest, dass schon sehr, sehr früh die Leute gemerkt haben, der Tempel ist toll. Das ist ein Ort der Gegenwart Gottes, sondern ist toll. Aber eigentlich war ja viel mehr gedacht. Eigentlich war ja gedacht, dass die Gegenwart Gottes in diesem Garten Eden alles umfüllt. Und Menschen ganz in und aus der Gegenwart Gottes herausleben. Und dann kommen diese prophetischen Worte. Ich habe jetzt nur mal drei hier mitgebracht. Man könnte noch viele, viele andere nehmen. Das Land, das ist eine Vision, die Jesaja hat ganz am Anfang. Das Land ist voll Erkenntnis des Herrn, wie Wasser das Meer bedeckt. Voll Erkenntnis. Alle Lande sind voll der Erkenntnis des Herrn. Stellt euch die Welt vor und dann wird sie gefüllt mit Wasser. Es ist die Erkenntnis des Herrn, die Erkenntnis und das Wort, das dahinter steht, Erkenntnis ist ein Erkennen, das was mit Begegnung und mit Nähe zu tun hat. Oder Zion, du Freudenbotin, er kommt gewaltig. Er wird seine Herde weiden wie ein Hirte und die Lämmer in seinem Arm sammeln. Jesaja 40, diese große Vision, dass Gott zurückkommt und der Berg Zion sich freut über das, was passiert. Und es kommen alle zusammen. Finsternis bedeckt das Erdreich, aber über dir geht auf der Herr und die Völker werden zu deinem Lichte ziehen. Alle Völker kommen zu diesem Licht der Gegenwart Gottes. Das heißt, da wird was deutlich. Das ist gut mit dem Tempel, aber es ist ein Brückenkopf. Es ist ein Brückenkopf. Es ist nicht das, was war. Und da muss noch mehr sein. Und da muss noch mehr sein. Das ist die große Sehnsucht des Alten Testaments. Und das ist das, was dem Judentum diese Energie gegeben hat, diese Kraft gegeben hat, immer wieder zu überleben und durchzuhalten. Kommt zur letzten Folie. Wenn wir alles mal zusammenfassen, dann ist das die Gegenwart Gottes oberstes und ursprüngliches Ziel der gesamten Schöpfung. Die Aufrechterhaltung dieser Gegenwart in einer gefallenen Welt ist massiv umkämpft. Und es ist die tiefste Sehnsucht des Volkes Gottes, dass diese Gegenwart sich ausbreitet, dass die ganze Welt erfüllt wird und dass dann das kommt, was man Frieden nennt, Shalom. Dass dann das kommt, was verheißen ist und dass das, was verloren gegangen ist, wiederhergestellt wird, dass Gott und Mensch zusammen sein können. Die Sehnsucht, und jetzt versteht man, warum Leute mehrfach im Jahr zum Tempel gegangen sind, zu den großen Festen, warum der Tempel so wichtig war. Da ist Gott gegenwärtig. Da erlebe ich ihn. Da kann ich mit ihm reden. Da ist er da. Deswegen gehe ich dahin. Was für eine Sehnsucht. Und gleichzeitig, was ist mit den anderen Tagen des Jahres? Bist du am Tempel drei Tage, vier Tage und dann den Rest? Das muss man sich im Klaren sein. Ein Mensch im damaligen Israel hat alleine gelebt. Nicht alleine von Menschen. Da hatte er wahrscheinlich viel mehr Familie als wir. Aber von Gott alleine. Er musste allein durch den Tag gehen. Und ich glaube, da könnte man spüren, was für eine Sehnsucht da steckt. Und was für eine Leidenschaft. Und unser Vorrecht ist es, dein Vorrecht, dass dieser Jesus gesagt hat, und siehe, ich bin bei euch alle Tage. Wow. Gott ist gegenwärtig. Das ist das, was wir erleben dürfen. Und ich möchte euch einfach so ein bisschen mit reinnehmen in diese große Sehnsucht, die da im Alten Testament ist, nach dieser Gegenwart Gottes. Und ich möchte euch einladen, so einen Moment nach der Predigt, einen Moment stille zu sein und selber das vielleicht auch zu beten und zu sagen, Jesus, da, Gott, danach sehne ich mich wirklich, zu meiner Bestimmung zu kommen. Ein Mensch zu sein, der mit Gott am Abend spazieren geht, der mit Gott verbunden ist. Ein Mensch zu sein, in dem Gott wohnt, in dem Gott sichtbar ist. Jesus, ich sehne mich so sehr danach, dass du bei mir bist und in mir bist. Ich sehne mich so sehr danach, dass wir dich erfahren hier in unserer Gemeinschaft, in unserer Mitte. Deine Sehnsucht ist Begegnung. Und die Sehnsucht deines Volkes ist, dass du kommst. Und danke, Herr, dass du uns das verheißen hast. Und ich möchte ich möchte mich darauf jetzt ausrichten, konzentrieren. Jesus, komm du, dass wir dich erleben können. Wir wissen, dass du es verheißen und versprochen hast. Und trotzdem beten wir es noch einmal. Komm du, geben unsere Sehnsucht Ausdruck, dass wir dir begegnen wollen. Und wir erwarten von dir, dass da, wo du kommst, dass du deinen Frieden mitbringst, dass du dein Heil mitbringst, dass du deine Kraft mitbringst, dass du deine Erneuerung mitbringst. Komm, Herr. Wir wollen dir jetzt Raum machen in dieser Zeit des Betens und bitten dich, dass du kommst und dass wir deine Gegenwart erleben. Amen.